Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, gehen wir in die Medizin zu einem Thema, das rund 40% der Bevölkerung betrifft: Kopfschmerzen und Migräne. Welche unterschiedlichen Ursachen zugrunde liegen können und was man dagegen unternehmen kann, ist in der kommenden Stunde unser Anliegen. Da freue ich mich sehr auf Herrn Dr. Matthias Meyer, Manualmediziner hier aus Ulm. Herzlich willkommen, Herr Dr. Meyer.
Dankeschön.
Ja, es ist wie immer schön, dass Sie da sind und Sie bringen sehr viel Wissen mit. Verraten Sie uns doch so ein bisschen was über sich selber, wie Sie zur Medizin kamen und welche Fachrichtungen Sie repräsentieren.
Also für mich war das selber auch eine Überraschung, dass ich Medizin studiert habe. Das war ursprünglich gar nicht mein Plan. Ich habe auch niemanden in meiner Familie oder meinem Bekanntenkreis gehabt, der Arzt war. Bin dann eher zufällig ins Medizinstudium gerutscht und habe das dann in Mainz auch fertiggestellt. Ich war dann noch ein Jahr zu einer Forschungsarbeit in New York City und habe da mein letztes Studienjahr ein bisschen in verschiedenen Ländern absolviert, bevor ich dann meine unfallchirurgische Ausbildung in der Universität Köln gemacht habe, in Basel und dann nachher im Schwarzwald in Villingen-Schwenningen. Und habe mich dann entschieden, einen zweiten Facharzt für Rehabilitationsmedizin in Ulm zu machen. Das habe ich dann auch gemacht und in der Zeit konnte ich mich mehr und mehr mit Chirotherapie, Osteopathie und den ganzen manualmedizinischen Verfahren beschäftigen. Und habe dann zum ersten Mal eigentlich gemerkt, dass ich selber am Patienten irgendwas Positives bewirken kann. Vorher war ich ja nur entweder derjenige, der operiert hat oder der Medikamente verschrieben hat oder Physiotherapie verschrieben hat. Aber dass ich selber irgendwas am Patienten direkt machen konnte oder dass es ihm besser geht, das war neu für mich. Und das habe ich dann mehr und mehr gemacht und mich mehr und mehr mit den verschiedenen Dingen beschäftigt, bis ich dann das Gefühl hatte, dass ich genügend Menschen helfen kann, dass ich damit auch eine Praxis aufmachen könnte. Und das habe ich dann jetzt seit über 2 Jahren hier in Ulm auch gemacht.
Davor waren Sie leitender Oberarzt am RKU. Sie haben im Prinzip sich dort sozusagen auf die jetzige Tätigkeit schon vorbereitet.
Genau, das war so ein bisschen ein fließender Wechsel. Ich war Oberarzt in der Rehabilitationsabteilung und habe das dann mehrere Jahre dort auch gemacht. Das war hauptsächlich orthopädische Patienten. Aber in der Rehabilitationsmedizin, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, ist der Vorteil, dass man immer sehr zuverlässig zum gleichen Zeitpunkt Feierabend hat und keine Dienste, keine Wochenendschichten hatte. Und so konnte ich mit der mir zur Verfügung stehenden Zeit das machen, wo ich gemerkt habe, das könnte eine Zukunft für mich sein. Habe dann auch nach einer Weile eine private Sprechstunde aufbauen können nach meinem Feierabend im Krankenhaus. Habe vorher jahrelang an Bekannten, an Freunden und auch an freiwilligen Patienten sozusagen geübt, natürlich umsonst. Einfach um die Erfahrung mit meinen Händen zu bekommen, wie das genau funktioniert, weil das ist am Anfang nicht einfach, jemandem den Hals so zu knacken, dass es den Effekt hat, den man sich erwünscht. Und das ganze Konzept auch immer mehr zu durchdringen, so dass ich nachher eine gewisse Kompetenz mehr aufbauen kann, um damit auch selbstständig zu sein.
Und das nennt man Chiropraktik.
Na, das ist bei mir ein bisschen gemixt. Also ich habe eigentlich die Chirotherapie und manuelle Medizin gelernt, so wie es viele tausende Ärzte jedes Jahr in Deutschland auch machen. Das ist eine Fortbildung für Fachärzte, die nachher eine Prüfung bei der Ärztekammer erfordert. Und wenn man das dann absolviert hat, darf man sich dann Chirotherapeut und Manualmediziner nennen. Dann gibt es die Osteopathie, die in Deutschland ein wenig unstandardisiert angeboten wird. Ich könnte auch in München 4 Wochenenden zum ärztlichen Osteopath werden. Andere machen 6 Jahre eine lange Ausbildung und durchlaufen sämtliche osteopathische Verfahren. In den USA ist es sehr standardisiert, dass es dort ein Medizinstudium, was auch die osteopathischen Verfahren mit beinhaltet. Es ist also eigentlich mehr als ein Medizinstudium. Und die Osteopathen drüben schließen auch mit dem Doctor of Osteopathy ab. Das ist also ein Doktortitel, ähnlich wie der Medical Doctor, wie bei uns der Doktor Med. Und diesen Doktortitel habe ich auch über die Philadelphia School of Osteopathic Medicine bekommen. Das heißt, dass ich sozusagen sowohl Osteopath als auch Manualmediziner bin. Die Chiropraxis ist nochmal ein etwas anderes Feld und wird auch in den USA mit einem Doktortitel abgeschlossen. Das ist ein richtig großes und eigentlich gleichwertiges Studium zum Medizinstudium, aber die haben deutlich weniger Pharmakologie, also machen weniger mit Medikamente. Dafür haben sie doppelt so viel Physiologie und Anatomie. Das heißt, sie beschäftigen sich viel mehr mit funktionellen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Körperregionen, was leider bei uns in der Medizin sehr, sehr kurz kommt, beziehungsweise gar nicht vorhanden ist.
Wir haben ja so eine Art Doppelthema heute. Das eine nennt sich Migräne, das andere ist einfach der klassische Kopfschmerz. Ist das eine Steigerung vom anderen oder wie hängt es zusammen?
Es gibt, wenn man sich die einzelnen Definitionen für Kopfschmerzen durchliest, über 200 verschiedene Kopfschmerzdiagnosen, die man geben könnte. Mir persönlich ist kein Arzt bekannt, der die alle benennen könnte. Es ist so, dass Migräne eines dieser Typen ist. Und das kann mild ausgeprägt sein, das kann sehr stark ausgeprägt sein. Mittlerweile habe ich aber auch das Gefühl, dass immer wenn jemand eine gewisse Wetterfühligkeit hat und Kopfschmerzen bekommt, dass es gleich als Migräneanfall tituliert wird. Und ich glaube zumindest, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Ein Kopfschmerz hat ja immer irgendeine Ursache. Und egal wie die Diagnose oder was für eine Art Kopfschmerz es ist, es muss ja irgendwo etwas sein, was dazu führt, dass der Kopf wehtut. Und diesen Grund und die Ursache zu finden und sie zu beseitigen, führt dazu, dass der Kopfschmerz dann auch wieder weggeht und im besten Fall auch nicht wieder auftaucht. Und in meiner Erfahrung ist das auch unabhängig von welchen dieser 200 Kopfschmerztypen derjenige hat. Und die Migräne zeichnet sich halt vor allen Dingen dadurch aus, dass sie verschiedene Symptome kombiniert, beispielsweise ein Aura-Gefühl oder eine Sehstörung oder eine Empfindlichkeit gegenüber Licht. Also viele so Migräne-Patienten, also echte Migräne-Patienten schließen sich dann in ihr Schlafzimmer ein, machen alle Jalousien runter, Türen zu, Fenster zu, keine Reize von außen, weder mit Licht noch Geräusche noch Tastempfinden, alles muss ruhig und still sein und dann lässt es sich irgendwie aushalten, bis der Migräneanfall vorbei ist. Und das ist natürlich dann auch eine dramatische Situation, vor allem wenn es dann jüngere Menschen betrifft, die auch dann nicht arbeiten können, die nicht zur Schule gehen können, die ihr Studium nicht machen können, die vielleicht sogar ihren Job verlieren. Und das kann auch existenzielle Probleme mit sich bringen. Und ein Spannungskopfschmerz kann genauso schmerzhaft sein. Eine Trigeminusneuralgie, also ein Gesichtsschmerz, kann extrem schmerzhaft sein. Ich würde das gar nicht anhand der Schmerzskala festmachen, weil es gibt solche und solche Formen. Aber in 100% der Fälle findet man bei allen Kopfschmerzpatienten ein Problem an der Halswirbelsäule und an der Schädelstruktur. Und das lässt sich auch im Röntgen zeigen und darstellen und messen und im besten Fall rückgängig machen. Und wenn man das schafft, dann verschwindet dieses Symptom, egal welche Diagnose, welches dieser 220 verschiedenen Kopfschmerztypen es nun war. Es gibt vielleicht eine oder zwei Ausnahmen. Das eine wäre ein Tumor, also ein Gehirntumor. Ich habe jetzt mehrere Patienten gehabt, die nicht wegen eines Gehirntumors zu mir kamen, die aber in der Geschichte einen Gehirntumor hatten. Und beide hatten, genau wie bei allen anderen Kopfschmerzproblemen, ein massives Problem an der Halswirbelsäule. Das heißt auch, bei der Tumorentstehung ist zumindest, das ist noch, soweit ich weiß, in keiner Studie gezeigt worden, aber es ist zumindest das, was die letzten 1000 Patienten mir beigebracht haben, dass auch bei einer Tumorentstehung irgendetwas mit dem Segment, aus dem der Nerv kommt, der zu diesem Tumor führt, nicht in Ordnung ist, also an der Wirbelsäule. Denn sonst würde diese Tumorentstehung wahrscheinlich gar nicht so passieren können. Das ist irgendein Problem von Zellstoffwechsel und das muss immer mindestens zu einem gewissen Teil damit zusammenhängen, dass die Nerven, die zu diesem Ort führen, unter Druck oder unter Spannung stehen, irgendwas lässt sie ihre Kontrolle verlieren und dann kompensiert eine Zelle beispielsweise mit einem Tumor. Und das andere ist ein Aneurysma. Das heißt, eine Gefäßwandinstabilität. Das gibt's ja an vielen Stellen des Körpers. Ganz häufig kennt man es von der Aorta, das ist die Hauptschlagader, oder eben die Aneurysmen, die auch im Kopf entstehen können. Und wenn diese sich dehnen, dann kann das auch zu einem Schmerz in diesem bindegewebigen Gefäßwandmaterial führen. Und wenn es eben rupturiert oder reißt, dann kann es bluten. Und das ist natürlich auch eine Notfallsituation. Habe ich auch schon ein paar Mal erleben müssen oder dürfen, je nachdem, wie man es nimmt. Und da würde ich in erster Linie vielleicht nicht unbedingt mit einer Wirbelsäulenbehandlung beginnen. Dann ist es immer wichtig zu wissen, wie groß ist dieses Aneurysma, ist das jetzt eine akute Gefahr oder nicht. Aber auch bei Aneurysmen ist die Frage, warum entsteht es denn dort und warum nicht woanders? Und auch das hängt mit der Wirbelsäule zusammen. Ich habe sogar erst vor ein paar Monaten einen Patienten mit einem Aortenaneurysma gehabt und durch die Behandlung, wir hatten sonst eigentlich nichts gemacht, konnte man sehen, und das ist kardiologisch bestätigt mit einem Ultraschall, dass das Aneurysma sich um 3 Millimeter verkleinert hat. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es war vorher ein bisschen vergrößert und jetzt ist es normal weit. Von daher lassen sich auch solche Dinge beeinflussen.
Das heißt, wenn ich jetzt die Frage stelle, nennen Sie doch mal die 200 wichtigsten Arten der Kopfschmerzen, dann können Sie eigentlich nur sagen, das ist die völlig falsche Frage.
Na, es ist wie immer in der Medizin. Wir sind alle ein bisschen versessen auf eine Diagnose. Wir wollen alle wissen, was habe ich denn? Und das Problem ist nur bei diesen Diagnosen, das sind ja meistens lateinische Bezeichnungen für ein Symptom oder ein Symptomkomplex. Beispielsweise, wenn ich sage, ich habe Arthrose, dann weiß jeder, was das irgendwie bedeutet. Aber genau genommen heißt es ja nur eine Degeneration eines Gelenkes. Und wenn ich Knieschmerzen habe und das in den letzten 10 Jahren schlimmer geworden ist, dann wäre ich auf die Idee wahrscheinlich auch selbst gekommen. Wenn ich sage, Sie haben multiple Sklerose, dann ist das auf Deutsch eine multiple Verhärtungen. Das hört sich weitaus weniger differenziert und akademisch an als multiple Sklerose. Es heißt aber nichts anderes, als dass die Anteile der Nerven scheiden, wo diese Symptomatik sich manifestiert. Es ist da Einlagerungen, Marklagereinlagerungen sind und dass die Nerven scheiden, die aus Cholesterin bestehen, degenerieren und sich dann Kompensationsmechanismen bilden, die aber dann eben zu einem Funktionsausfall führen. Das heißt, eine Diagnose ist erstmal nur eine Symptombezeichnung, hilft Ihnen aber weder in der Therapie noch sagt Ihnen das, was sollen Sie in Ihrem Leben ändern, damit Sie Ihre Situation verbessern. Es ist erstmal nur ein Stempel. Und dann jeder geht mit dem Stempel anders um. Die Frage ist nur, die Medizin hat immer einen gewissen Standard hinter jeder Diagnose. Und das ist etwas, was sich in 120 Jahren jetzt immer mehr spezialisiert hat. Und für jede Diagnose gibt es einen Standard. Und diese Standardtherapie beruht auf das, was Medizin, die sich ja eh schon spezialisiert hat, an Erfolg oder Misserfolg in der Behandlung erfährt. Aber immer nur im Bereich von dem, was Medizin macht. Also immer nur Medikamente, Spritzen, Operationen, irgendwelche Interventionen. Es misst sich aber nie daran, dieser Therapiestandard, was Naturheilverfahren damit machen und wie sie die Sache sehen. Es ist komplett separat. Ich kenne keinen einzigen Schulmediziner, der sagen würde, eine Multiple Sklerose gehört in die Hände eines Osteopathen oder eines Akupunkteurs oder eines Homöopathen. Auch wenn dieser Schulmediziner keinen blassen Schimmer davon hat, was ein Osteopath eigentlich macht oder ein Homöopath oder ein Akupunkteur, wie das funktioniert, was sind das für physiologische Auswirkungen, die das hat, das wissen fast alle Schulmediziner nicht. Im Gegensatz dazu weiß ungefähr jeder, was die Tablette machen soll oder was die Spritze machen soll oder was die OP erreichen soll. Das heißt, am schönsten wäre es doch, wenn sich Schulmedizin und Naturheilverfahren sich kombiniert an solche Probleme herantasten würden und gemeinsame Konzepte ganz individuell für jeden einzelnen Patienten machen würden, um das Maximum in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst wenig Nebenwirkungen zu erreichen. Und das passiert nicht. Und das ist das, was so schade ist.
Nun habe ich mal gelernt, dass das Gehirn selber eigentlich nicht schmerzempfindlich ist oder nicht wehtun kann. Vielleicht können wir da ein bisschen was zur Anatomie sagen. Wie groß, wie schwer ist so ein Gehirn? Warum tut's nicht weh und wie erklärt sich's dann, dass man eben doch Kopfschmerzen bekommt durch was jetzt auch immer?
Also ein Gehirn ist ein bisschen kleiner als der Schädel. Ich glaube, das lässt sich wohl so sagen. Es ist ein Gewebe, was selber keine Schmerzfasern enthält. Das heißt, es gibt viele neurochirurgische oder Gehirnoperationen, die ohne Narkose passieren können. Das heißt, Sie müssen eine Narkose machen, um die Schädeldecke zu öffnen und um dann die bindegewebigen, gehirnumgebenden Scheiden zu öffnen. Aber wenn Sie am Gehirn selbst operieren, machen Sie das sogar gerne mal am wachen Patienten, damit Sie ständig Rückmeldung bekommen, wenn Sie am Gehirn operieren, dass Sie keine Schädigung am Sehzentrum, am Riechzentrum, am Sprachzentrum und so weiter haben, und lassen den Patienten teilweise nebenher sprechen oder lesen oder singen oder Mathematikaufgaben lösen und so weiter, damit Sie ständig Rückmeldung haben, dass Sie nichts kaputt machen sozusagen. Wenn im Kopf etwas wehtut, dann ist das also nicht das Nervengewebe des Gehirns selbst, sondern beispielsweise die bindegewebigen Scheiden des Gehirns, auch Meningen genannt. Jeder kennt das Wort Meningitis, also eine Hirnhautentzündung. Die kann natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein. Das ist aber nicht das Gehirn selbst, was wehtut, sondern eben dieses Bindegewebe, was sehr wohl mit Schmerzfasern bedeckt ist. Und auch die Schädelinnenseite und die Faszien, die da langlaufen können, die haben auch Schmerzfasern. Ein Knochen hat Schmerzfasern. Das heißt, diese Dinge können alle wehtun. Auch die Faszien auf der Außenseite, die Haut kann wehtun. Das heißt, bei einer Trigeminusneuralgie ist der Nerv, der über das Gesicht hinwegzieht, schmerzhaft. Und das kann sich an der Stirn, an der oberen Wange und Oberkiefer oder am Unterkiefer bis zum Kinn äußern, teilweise als brennende oder stechende Schmerzen, manchmal auch kaum auszuhalten. Und dann sind es aber diese Gewebe, die in irgendeiner Art und Weise schmerzhaft sind und eben nicht das Gehirn selbst.
Wir werden uns nachher mal um die Therapiemöglichkeiten kümmern und schauen, was man tun kann, um nicht mit total vielen Medikamenten voll gepumpt werden zu müssen und eben doch die Kopfschmerzen losbekommen kann. Als wir hier reinkamen ins Studio, lief Musik von Townes Van Zandt aus Fort Worth in Texas, Dead Flowers, alter Rolling Stone Klassiker. Und da fiel uns ein, oder fiel mir ein, ja, der Dr. Meyer hat ja eine Mutter aus Dallas, meine ich sogar, aus Texas. Herr Dr. Meyer, wie ist da so ein bisschen die Verbindung bei Ihnen persönlich zum Lone Star State?
Ja, also ich habe 4 Jahre in Texas gelebt und 1 Jahr in New York. Das heißt, ich fühle mich mit den Amerikanern schon ein bisschen verbunden, aber ich habe jetzt so viele Jahre in Deutschland verbracht, dass das alles wieder ein bisschen weit weg scheint. Ich war jetzt auch schon seit längerem nicht mehr drüben, aber irgendwo in meinem Inneren, glaube ich, bin ich noch so ein kleiner Texaner, Barbecue, Jeep und Autos mit großen Motoren, das hat schon was, aber ich fühle mich dann doch deutlich mehr als Deutscher.
Ja, ich erinnere mich an die Ausritte mit dem Pferd ganz früh morgens zum Frühstück irgendwo draußen. Und da gab's dann auch richtiges Frühstück. Kein Continental Breakfast, sondern ja Eier und Speck und Orangensaft.
Das hört sich an wie ein Bud Spencer-Film.
Und es war in Bandera. Ja, man sagte die Cowboy-Hauptstadt der Welt. Und es war einfach eine Dude Ranch, wie man das so schön sagt, wo man dann ein bisschen in das Leben mit den Pferden eingeweiht worden ist.
Hört sich spannend an, das habe ich noch nicht erlebt.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, ist eine schöne Sache und es ist nicht ganz so trocken wie in Arizona. Wenn man Glück hat, ich war 2007 dort und das war gerade das Jahr, in dem es so viel Regen gegeben hat im Sommer und da war alles grün im Spätsommer, im frühen Herbst und man konnte das in jeder Hinsicht genießen. Ich frage jetzt einfach mal den Herrn Dr. Meyer, was er denn tut, wenn ein Kopfschmerzpatient zu ihm kommt.
Ja, wie Sie im Intro schon gesagt haben, das macht mittlerweile ungefähr 40% der Bevölkerung aus. Also fast jeder Zweite in Deutschland hat zumindest manchmal Kopfschmerzen. Und das ist ja schon dramatisch. Und wenn man sich die Statistiken für sämtliche chronischen Erkrankungen anschaut, dann sind das zunehmende Zahlen. Und dann muss man sich schon fairerweise auch befragen, woran das denn überhaupt liegt. Und was ich bei meinen Patienten immer mache, und da ist es egal, ob es jetzt ein Kopfschmerz ist, ob es ein Leistenschmerz ist, ob es Herzrhythmusstörungen sind oder sonst irgendwas, ich muss immer rausfinden, gibt es ein strukturelles Problem, was dazu führt, dass ein erhöhter Druck auf den Nerven lastet, die zu diesem Symptom führen. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ja alle ein zentrales Nervensystem, also ein Gehirn und ein Rückenmark. Und von diesem Rückenmark gehen paarweise aus jedem Wirbelsegment 2 Wurzeln rechts und links jeweils raus, gehen irgendwo hin und machen irgendwas. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Nerv zum Ellenbogen geht und wenn dieser Nerv unter eine degenerierten Bandscheibe oder einer Fehlstellung in der Halswirbelsäule unter einem Druck gesetzt wird, dann kann daraus schnell mal ein Tennis- oder ein Golferellenbogen werden. Wenn es zum Daumen geht, dann haben viele Frauen Daumensattelgelenkarthrose. Man wacht morgens mit Taubheitsgefühlen in den Fingern auf. Wenn man dann sich bewegt und schüttelt, dann geht das langsam wieder weg. Karpaltunnelsyndrom, das sind ja alles solche Dinge. Und das kann man von Segment zu Segment verschiedenen Organen, verschiedenen Muskeln, verschiedenen Gelenken, verschiedenen Faszienanteilen oder Hormondrüsen zuordnen. Die Anatomie ist uns ja allen bekannt. Das haben wir alle im zweiten Semester gelernt. Das heißt, wenn ich dann ein Symptom habe, ist etwas, was ich sehr gerne mache, ist zwar nicht zwingend, aber es hilft mir sehr, ist ein Röntgenbild von der Wirbelsäule, von vorne und von der Seite, um zumindest mal festzustellen, habe ich denn einen biomechanischen Ansatz, beispielsweise durch eine Fehlstellung oder eine veränderte Kurvenformation. Jeder kennt die doppelte S-Kurvenform der Wirbelsäule. Ich kann Ihnen hier sagen, ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der diese doppelte S-Kurvenform hat. Alle haben entweder eine Kopfvorhaltung oder eine seitliche Ausbiegung des Kopfes oder einen kleinen Buckel an der oberen Brustwirbelsäule oder einen Verlust der natürlichen Kurve in der Lendenwirbelsäule und Beckenschiefstände und asymmetrische Beckenschaufeln. Und all diese Sachen führen ja irgendwann dazu, dass die Nerven, die aus diesen Segmenten stammen, entweder eine erhöhte Spannung oder einen erhöhten Druck haben und dementsprechend ihre Funktion nicht mehr zu 100% aufrechterhalten können. Und das meistens über Jahre und Jahrzehnte. Und dann wird im Verlauf dieses Nervens irgendwann mal ein Symptom auftreten. Kann man das korrigieren, dann wird dieses Nervensignal stärker und Heilung beginnt. Und das ist ja dann egal, welches Organ oder welches Gelenk oder welchen Muskel es nun betrifft, weil das zentrale Nervensystem alles im Körper kontrolliert. Und bei jetzt spezifischen Kopfschmerzpatienten ist ja insbesondere die Hals- und die obere Brustwirbelsäule da interessant, weil von da die ganzen Nervenfasern kommen, die hochziehen in den Kopf und verschiedenste Anteile des Schädels und des Kopfes mit Nervenpotenzial versorgen. Und gerade die obere Halswirbelsäule hat besonders viele Nerven, die in den Kopf oder um den Kopf herum in die Ohren, in den Kiefer, in die Augen und so weiter ziehen. Und wenn da irgendwo ein Druck ist, dann kann es sein, dass das ein Kopfschmerz ist, der wie durchsticht ins Auge oder mehr ins Ohr oder mehr wie ein Irokesenschnitt am Hinterkopf bis oben in die Schädelkalotte oder mehr ein Stirnschmerz. Und das sind nicht alles unterschiedliche Kopfschmerzdiagnosen für mich, sondern für mich ist es in erster Linie ein Problem der Halswirbelsäule und da habe ich halt Zugriff. Und das ist für mich das Schöne, ist, dass ich immer, und zwar in 100% aller meiner Patienten immer einen Ansatz habe, zumindest zu versuchen, etwas zu verbessern, ohne Tabletten, ohne Spritzen, ohne irgendwelche operativen Eingriffe. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, wenn man so jetzt übers Radio versuchen, das sich bildlich vorzustellen, eine Halswirbelsäule hat ja, es sieht aus wie ein Teil einer Kreiskurve. Also es hat normalerweise 30 bis 40 Grad Kurve und die Kurve ist nach vorne gewölbt. Das heißt, nach vorne ist die konvexe Seite und hinten ist sozusagen die konkave Seite. Die konkave Seite, wenn man das von einer 400 Meter Bahn kennt man das, die Innenseite ist immer die kürzere und die äußere Seite ist immer die längere Bahn. Das heißt, wenn Sie jetzt hier einen 800 Meter Lauf haben, ist die Startlinie nicht genau nebeneinander, sondern sie ist schräg, damit jeder die gleiche Strecke läuft nachher. Oder bei 200 Meter und bei 400 Meter sind die so versetzt, die Startseiten von den 8 Sportlern. Und im Rücken ist es genauso. Wir haben dann auf der Innenseite ist die kürzere Strecke und auf der äußeren die längere Strecke. Wenn Sie eine Kurve haben, die wie ein Kreis aufgebaut ist und das Rückenmark ist auf der inneren Seite und Sie dann die Kurve umdrehen nach vorne, sodass die Kurve nach hinten gewölbt ist, wölbt sie sich gegen das Rückenmark und das Rückenmark wird gestreckt, weil es die gleiche Länge hat, aber nun eine größere Strecke vollziehen muss. Das heißt, wenn die Wirbelsäulenkurve sich abflacht oder umkehrt, strecken sie damit das Rückenmark und gestreckte Nerven, die unter einer Streckung oder unter einer Spannung liegen, funktionieren nicht so gut. Das kennt jeder, der sich mal versucht hat, mit geraden Beinen zu bücken. Irgendwann tut's hinten zwischen dem Po und der Kniekehle ganz schön weh, weil da die Nerven, aber auch die Muskeln und Sehnenansätze gestreckt werden und das spannt. Wenn Sie aber eine umgekehrte oder eine gerade Halswirbelsäulenkurve haben, dann haben Sie ein ständig gespanntes Rückenmark und die Nervenwurzeln, die da rauskommen, werden Ihre Signale nicht mehr zu 100% vorführen können und die Kontrolle über Stoffwechsel in verschiedenen Bereichen des Körpers wird nachlassen. Wenn ich das korrigieren kann, dann lassen dementsprechend die Symptome nach.
Wenn ich mir die Leute vorstelle, die an Handys arbeiten, man nennt ja die junge Generation the Thumb Generation, die Daumengeneration, dann haben die eine Körperhaltung, da ist der Kopf irgendwie so nach unten gesenkt und ich habe auch das Gefühl, da kann sich mit der Zeit, wenn man das längere Zeit so macht, ein Buckel entwickeln. Wie wirkt sich das jetzt aus auf die Wirbelsäule? Wird es wirklich statisch dann mit der Zeit unter dem Motto, mach keine Grimassen, sonst bleibt das Gesicht mal stehen?
Ja, das ist ein super Thema und sehr interessant, auch ein bisschen erschreckend, denn gerade dieses auf das Handy runterschauen ist etwas, was die Menschheit eigentlich nur in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zunehmend macht. Und wenn man mal in einer Straßen- oder U-Bahn unterwegs ist und dann mal nach rechts und nach links schaut, da werden Sie feststellen, dass bestimmt mehr als die Hälfte, manchmal sogar alle, genau runter auf ihr Handy gucken, die ganze Fahrt über und gar nicht mehr nach rechts, nach links oder nach vorne schauen. Und dieses ständige nach unten gucken führt tatsächlich dazu, dass diese normale, schöne 30 bis 40 Grad kreisrunde Kurve der Halswirbelsäule immer weniger wird, bis hin zu einer völlig Umkehr der Kurve. Und das sehe ich insbesondere bei Kindern und Jugendlichen und jetzt auch jungen Erwachsenen. Und das ist etwas ganz Neues. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Studie aus Australien, die Bilder, Röntgenbilder von Schädel- und Halswirbelsäule gemacht und das korreliert haben mit so und so viel Stunden Handybenutzung am Tag. Und die haben festgestellt, dass der Druck auf den Bandscheiben durch diese Umkehr der Kurve weiter zunimmt, die Degeneration der Bandscheiben dadurch auch schneller vonstatten geht. Und was auch sehr interessant war, ähnlich wie bei einem Fersensporn oder bei einem Trizepssporn, gibt es auch einen Schädelsporn. Das heißt, die Nackenmuskulatur, die am Schädel ansetzt, ist normalerweise relativ entspannt. Wenn die Kurve nachlässt, muss sie mehr spannen, denn sie versucht, den Kopf ja zu halten. Das ist ein Reflex. Das heißt, wenn Sie verspannte Nackenmuskeln haben, sollten Sie nicht versuchen, die Nackenmuskeln mit Medikamente, Massage oder mit muskulären Triggerpunkttherapien einfach nur weich zu klopfen, ohne sich zu fragen, warum ist sie denn verspannt? Das hat ja einen Sinn. Ihr zentrales Nervensystem befiehlt ja diese Spannung. Auch Muskeln sind ja liegen unter der Kontrolle des zentralen Nervensystems. Es ist ja, ein Schnitzel springt auch nicht vom Teller auf und läuft ihn weg. Das ist ja auch ein Muskel. Das heißt, wenn Muskulatur verspannt ist, dann deswegen, weil es irgendein Wirbelsegment oder ein Gelenk schützen soll und die Spannung halten soll. Wenn der Kopf weiter nach vorne geht, dann muss die Nackenmuskulatur anspannen, um ihn zu halten, dass er nicht noch weiter nach vorne geht. Denn das verschlechtert die grundlegende Physiologie des Nervensystems. Und dann ist es besser, diese Kurve wieder herzustellen, weil dann muss die Muskulatur nicht mehr so spannen.
Wo liegt der Moment, wo die Menschen spüren, es tut was weh, es stimmt etwas nicht, vielleicht wird ja auch die Motorik irgendwann mal eingeschränkt, aber wann tritt in solchen Situationen der Kopfschmerz dann akut auf? Kann man das irgendwie dann an Fehlstellungen messen oder wie geht man da ran?
Nicht direkt an Fehlstellungen. Ich glaube, es macht nochmal einen Unterschied, ob es zum Beispiel ein Unfall, ein Auffahrunfall war, der zum Beispiel zu einem Riss des hinteren Längsbandes, das ist ein Band, was die Wirbeln auf der Hinterseite miteinander verbindet, und wenn beispielsweise bei einem Schleudertrauma an einem Segment ein Riss dieses Bandes auftritt, dann sieht man einen plötzlichen Abknick der Kurve. Und wenn sich niemand darum kümmert, dann bleibt das so und wird tendenziell schlechter, weil die Stabilität an diesem Segment nachgelassen hat. Auch bei seitlichen Unfallmechanismus sieht man, dass der Kopf dann auch nicht zentriert ist, sondern mehr nach rechts oder mehr nach links geneigt ist. Und auch das wird dann zu einer erhöhten Spannung und einer asymmetrischen Muskelspannung rechts und links führen. Das sind alles Dinge, die man sehen und messen kann. Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass derjenige einen Kopfschmerz entwickeln wird oder muss. Ich habe auch schon Menschen gesehen, die haben katastrophale Wirbelsäulen, aber keine Kopfschmerzen. Also auch katastrophale Halswirbelsäulen und keine Kopfschmerzen. Aber ich glaube, das ist was über ganz, ganz lange Zeit, das sind meist ältere Leute, die schon seit Jahrzehnten eine langsame, fortschreitende Verschlechterung der Struktur haben. Und das kann dann wohl vom Körper oft kompensiert werden. Wenn es ein junger, wachsender Mensch ist, dann verschlechtert sich das vielleicht etwas schneller, als das Nervensystem nachkommen kann. Wenn es ein Unfall ist, dann ist es auch etwas, was vielleicht akut sein kann und das Nervensystem kommt dann nicht mit dieser kompensatorischen Leistung hinterher. Das heißt, die Struktur alleine ist nicht unbedingt schuld an einem Kopfschmerz. Aber ich finde in 100% aller Kopfschmerzen eine Fehlstellung. Das heißt, solange ich in der Lage bin, irgendwas zu lösen, habe ich gute Hoffnung, dass dann auch diese Kopfschmerzen weggehen. Aber ich kann nicht anhand des Grades der Fehlstellung auf die Symptomatik des Patienten schließen. Ich kann aber andersrum sagen, wer ein Symptom hat, dann finde ich wahrscheinlich da und da die Fehlstellung. Damit habe ich immer recht, aber andersrum kann ich das nicht vorhersehen. Das heißt, es ist nicht nur die Wirbelsäulenstruktur, es sind bestimmt auch andere Dinge wie Ernährung und Schlafqualität und Sport und Bewegung. Dann mein emotionales Erleben ist ganz wichtig. Das sind alles Dinge, die auf autonomer Ebene, also auf Ebene von Sympathikus und Parasympathikus, die ja wiederum die Spannung der Rückenmuskulatur steuern. Das ist halt ganz wichtig. Und dieses ganzheitliche Bild von autonomer Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus und alle Einflussfaktoren darauf, das ist nachher der Schlüssel zur Gesundheit.
Sie sehen ja, wenn Sie Röntgenbilder machen, hinterher auf dem PC, wie dieses Röntgenbild aussieht, mithin, wie die Wirbelsäule aussieht. Warum entwickelt sich bei der einen Fehlstellung, im rechten Knie eine Arthrose, im anderen Fall kriegt jemand Kopfweh oder eine Depression?
Das hängt immer davon ab, welche Wirbelsegmente von unter Druck oder unter Spannung stehen. Wenn zum Beispiel der dritte Lendenwirbelnerv auf der rechten Seite unter Druck steht, dann kann es sein, dass der, weil er zum Knie zieht, eine Arthrose im rechten Knie produzieren würde. Er zieht aber auch zur Prostata. Das heißt, ich habe ganz häufig ältere Herren, die sowohl Kniearthrose als auch Prostataprobleme haben. Und das ist nicht verwunderlich, weil es der gleiche Nerv ist, der zu beiden Organen bzw. Gelenken zieht. Oder beispielsweise, wenn jemand eine Reizblase hat oder immer wiederkehrende Harnwegsinfekte oder Menstruationsschmerzen oder sonstige Dinge, die im Becken irgendwelche Probleme sind. Ich finde immer eine Beckenfehlstellung, bei 100%, immer. Und wenn ich die ein bisschen verbessern kann, dann verschwinden meistens diese Symptome. Aber ein Kopfschmerz, dafür brauche ich eine Fehlstellung an den Nervenanteilen, die zum Kopf ziehen. Und die sitzen nun mal an der oberen Halswirbelsäule. Wenn ich an der mittleren Brustwirbelsäule Probleme finde, biomechanisch, dann hat der wahrscheinlich irgendwie Sodbrennen oder Oberbauchprobleme oder Blähungen oder irgendetwas, was mit dem Oberbauch oder diesem Übergang zwischen der Speiseröhre und dem Magen und den Oberbauchorganen hat. Und so kann ich das ja von Segment zu Segment bestimmten Gegenden des Körpers zuordnen. Und deswegen kann ich Rückschlüsse ziehen, wenn jemand eine bestimmte Symptomatik hat, was ich in der Wirbelsäule finden werde.
Das heißt, Sie können im Prinzip, wenn Sie jetzt das Bild anschauen, das Röntgenbild auf dem Computer, können Sie ganz gezielt eingreifen. Die obere Halswirbelsäule ist entscheidend, ob Menschen Kopfschmerzen haben oder eben nicht. Und wenn wir jetzt festgestellt haben, da ist die Ursache belegen in diesem Segment der Wirbelsäule, was muss man dann genau machen, um diese Behandlung eben zum Erfolg zu führen? Wie greifen Sie sozusagen in diese Halswirbelsäule ein?
Also ich glaube, die meisten Leute kennen das ja, wenn ein Chiropraktiker die Wirbelsäule knackt. Und das ist auch das, was ich da versuche. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, sich übers Radio vorzustellen, wie sowas aussieht. Wer da irgendwie Interesse hat und Bilder sehen möchte, wie ein Schädelsporn aussieht oder wie eine Veränderung von Wirbelsäulenstruktur aussieht, da darf ich vielleicht empfehlen, dass man entweder das Buch Der Mensch zu schlau zum Überleben oder aber Chronische Erkrankung rückgängig machen, ein Leitfaden aus der Naturheilkunde. Das sind zwei Bücher, die ich geschrieben habe. Und da habe ich die ganzen Bilder mit drin, sodass es dann, glaube ich, einfacher ist nachzuvollziehen, was ich überhaupt damit meine. Aber grundsätzlich, wenn jetzt jemand zu mir kommt, die Behandlung sieht immer gleich aus, unabhängig davon, welche Diagnose der Patient hat. Ich versuche immer, das zentrale Nervensystem bestehend aus Gehirn und Rückenmark, und das ist nun mal im Schädel und in der Wirbelsäule und im Becken enthalten, von Druck zu befreien. Und das geht, indem ich die Blockierungen, die ja eine muskuläre Verspannung auf Segmenthöhe eines Wirbelsäulenteiles darstellen, zu lösen. Das nimmt den Druck von der Bandscheibe, das nimmt den Druck aus diesem Segment, wo die Nervenwurzeln ja drin enthalten sind, raus. Und dann gehe ich von Schädel über Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule bis hin zum Becken Und dann habe ich praktisch das gesamte zentrale Nervensystem einmal vom Druck befreit. Das ist meistens nicht irgendwas, was jetzt lebenslang dann hält. Manchmal reicht es einmal oder zweimal zu behandeln. Manchmal braucht es dann deutlich mehr. Das hängt auch davon ab, einerseits wie lange diese Dinge schon bestehen, wie gut sich die Segmente lösen, wie gesund derjenige vorher schon war, wie gut der Tiefschlaf ist, wie die emotionale Lage ist. All das, was das autonome Nervensystem betrifft. Denn es ist nachher das Nervensystem des Patienten, das den Patienten selbst heilt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass nicht ich jemanden heile oder irgendein anderer Therapeut oder Arzt, sondern es ist immer durch das zentrale Nervensystem stimulierte Heilung, die nachher zur Symptomreduktion führt.
Im Prinzip haben Sie ja ein oder mehrere Behandlungszimmer und da ist ja so eine Liege, so ein relativ kompliziert aussehendes Teil. Hat es irgendwelche bestimmten Wölbungen oder so, dass man da entsprechend die richtigen Maßnahmen ergreifen kann? Wie präzise muss man denn da genau eingreifen? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie lange hält diese Lösung der Verspannung, es knackt ja dann und wie lange hält es und wie geht es dann im Laufe der Behandlung sukzessive weiter?
Also zum einen wäre es schon ganz gut, wenn man möglichst exakt arbeitet, wenn man den richtigen Wirbel in die richtige Richtung bringt, dann ist das gut. Wenn man den falschen Wirbel in die falsche Richtung bringt, ist das wohl eher nicht so toll. Tolerieren die meisten Patienten auch nicht, weil das tut ja dann auch weh. Das heißt, das sollte man vermeiden. Die Liege selbst ist aus drei großen Polstern, ein Kissenteil für den Kopf, ein Teil für den Rumpf und für die Brust und ein Teil für die Beine. Und die kann ich an den einzelnen Segmenten ein bisschen hochstellen mit einer Feder. Und wenn ich den Wirbel von oben sozusagen runter manipuliere, dann fällt dieses Polster um diese 2-3 Zentimeter wieder runter. Man kennt das von verschiedenen Knackvideos, vielleicht von YouTube, wie andere das machen. Das ist auch nichts Besonderes bei mir. Was bei mir besonders ist, ist, dass ich versuche, das gesamte Achsenskelett von Schädel bis Becken als eine Einheit zu betrachten und die möglichst in eine Harmonie zueinander zu bringen, damit das darin enthaltene zentrale Nervensystem besser funktioniert, was wiederum alles andere heilt. So ist die Idee. Und die Liege spielt insofern eine Rolle, als dass sie mir hilft, hier Impulse zu geben. Und wenn ich einmal ein Segment gelöst habe, und das ist dann mit einem Knackgeräusch eindeutig bewiesen, dass das dann gelöst ist, bedeutet das nur, dass dieser muskuläre Schutzreflex, der dieses Segment ja durch die Spannung schützt, auflöst. Weil in dem Moment habe ich den Wirbel wieder in eine Position gebracht, in der die Spannung nicht mehr nötig ist. Und deswegen löst das zentrale Nervensystem sofort in einem plötzlichen Klacks diesen Reflex los. Und dann ist da erstmal Platz. Und das spüren die meisten Patienten als eine deutliche Erleichterung nach der Therapie. Die fühlen sich alle leichter. Manchmal sind die Beschwerden auch schon sofort weg. Aber die Blockierung ist da, weil an diesem Segment irgendwas nicht in Ordnung ist von der Mechanik. Und wenn auf der rechten und auf der linken Seite unterschiedliche Bandscheibenhöhen sind, das heißt, dass das Wirbelgelenk ein bisschen schräg liegt, dann muss ja auf der äußeren Seite der Muskel verspannen, damit die Gegenseite nicht zu sehr unter Druck gerät. Das ist nur ein natürlicher Schutzreflex, das wiederum vom Nervensystem ausgelöst wird, um genau dieses Nervensystem zu schützen. Wenn ich es also löse, habe ich damit eine Momentverbesserung, aber ich habe damit noch nicht die Bandscheibe regeneriert. Wenn ich das hätte, dann gäbe es die Blockierung danach nicht mehr. Und das gibt es manchmal. Aber viel häufiger ist das noch nicht so, nicht mit einer Behandlung. Und deswegen bilden sich diese Blockierungen innerhalb von 90 Minuten meistens wieder. Und deswegen ist auch eine andere Besonderheit bei mir, dass Patienten sich dafür entscheiden kann, mehrere Behandlungen am Tag mit einem Abstand von mindestens 90 Minuten zu machen, dass ich genau in dem Moment, wo die Blockierung sich wieder bildet, den nächsten Impuls setze und das wieder löse. Und dann kann ich das mehrfach hintereinander machen. Ich habe einen Patienten, der kommt von etwas weiter her und wollte deswegen 4 Behandlungen am Tag. Das habe ich auch zum ersten Mal so gemacht, dass er alle 90 Minuten 4-mal hintereinander kommt. Und jedes Mal löse ich ihm seine Blockierungen. Damit verschwindet aber mal seine Achalasie, also sein Speiseröhrenkrampf, der verhindert, dass, wenn er isst, die Nahrung durch die Speiseröhre in den Magen fließen kann. Und dieser Speiseröhrenkrampf, der hat sehr starke Schmerzen bei ihm ausgelöst. Und die Schmerzen sind jetzt schon mal weg. Er isst jetzt schon wieder leichte Kost ohne diese Krämpfe. Es ist noch nicht alles weg, aber es bessert sich deutlich. Und das ist doch schon mal ein Riesengewinn an Lebensqualität, ob ich nur flüssig Brei zu mir nehmen kann oder ob ich mal wieder eine Kartoffel essen kann oder sowas in der Art. Und das sind natürlich Erlebnisse, die mich da sehr motivieren, da weiterzumachen. Und ja, und die Behandlung sieht bei so jemandem genauso aus wie bei jemandem mit einem Problem im kleinen Zeh.
Und die Nachhaltigkeit, das heißt, dass das dann endgültig in der richtigen Stellung verbleibt, das muss der Patient sozusagen ja selber machen, aber eigentlich, ja, es kommt zumindest aus dem Patienten heraus auch ein Stück weit.
Genau, also der Patient kann das jetzt nicht aktiv unbedingt selbst steuern. Es gibt zwar Übungen und auch Gerätschaften, die einem dabei helfen können, die Wirbelsäulenkurve zu verbessern, aber das Haupt oder der Haupteffekt muss vom zentralen Nervensystem automatisch vom Patienten laufen. Das wird durch das autonome Nervensystem wird das gesteuert. Und da ist es auch in der Lage, Bandscheiben zu regenerieren, also Bandscheiben wachsen zu lassen. Das habe ich auch schon zeigen können in einer veröffentlichten Studie, dass bei einem 45-jährigen Mann mit Rückenschmerzen und einer Bandscheibendegeneration wir das wieder vergrößern konnten, dieses Segment. Das heißt, Bandscheibengewebe kann auch wieder wachsen, theoretisch. Man muss nur den richtigen Zugang finden. Und das ist eigentlich in der manuellen Medizin für mich der heilige Gral. Also das, was ich am dringendsten eigentlich erreichen sollte, ist ein Wachstum von Bandscheibengewebe, weil damit die Wirbelsäulenstruktur sich automatisch harmonisieren wird, automatisch den Druck vom Nervensystem nimmt, dauerhaft, und damit die perfekte Leistungsfähigkeit eines Nerven aus diesem Segment sicherstellen kann. Und wenn dieser Nerv zum Knie geht, dann wird das Knie gesund sein. Wenn der Nerv zum Herz geht, wird das Herz gesund sein. Wenn der Nerv zum Ellenbogen geht, wird der Ellenbogen gesund sein und so weiter. Und das ist reproduzierbar. Und das ist eigentlich das für mich auch Elegante und auch Schöne, ist, dass eigentlich jeder zu mir kommen kann. Ich bin ja eigentlich nur Orthopäde und Unfallchirurg, habe also eigentlich mal mit Knochen zu tun gehabt und Gelenken. Aber mittlerweile kommen auch sehr viele Menschen mit ganz anderen Sachen zu mir, die nicht wirklich im Rahmen einer Facharztausbildung mir unterrichtet wurden oder beigebracht wurden. Ich habe auch wenig Erfahrung mit der eigentlichen Standardtherapie. Aber das brauche ich auch nicht, weil die Therapie ja nur Symptome versucht zu unterdrücken, während ich versuche, Regeneration anzustreben. Und deswegen sind die Therapiestandards, die können natürlich nebenher weiterlaufen, aber meistens braucht man sie dann auch alle gar nicht mehr.
Nach welcher Zeit ist dann sozusagen die Regeneration fix? Das heißt, dass man dann im Prinzip sagen kann, das bleibt jetzt in der richtigen Stellung.
Ich glaube, das ist auch sehr individuell unterschiedlich. Was ich gerne mache, ist, wenn ich jemanden habe, der eine Serie von Behandlungen machen möchte, um zu zeigen, dass Struktur sich verändert, dann brauche ich 30 Behandlungen, bevor ich ein zweites Röntgenbild mache und dann ausmesse, wie viel Grad haben wir denn korrigiert. Und das kann manchmal enttäuschend wenig sein und manchmal ist es erstaunlich viel. Alles zwischen 2 Grad und 15, 16 Grad habe ich schon gesehen und 16 Grad in 30 Behandlungen, das ist schon außergewöhnlich viel, hat aber auch dann in dem Fall außergewöhnlich viel gebracht. Und ich denke, dass sehr viele Faktoren darauf einwirken, aber je mehr ich verbessere und je näher sich diese Wirbelsäule einer Standardwirbelsäule, wie man sie im Buch nachlesen kann, nähert, desto besser funktioniert das darin enthaltene Nervensystem und desto stabiler ist dann auch die Funktionsfähigkeit und damit auch der ganze Körper.
Welchen Einfluss haben denn Koffein, also Kaffee, Coca-Cola oder sowas oder überhaupt Flüssigkeitszufuhr auf Kopfschmerzen?
Also eine Dehydrierung ist natürlich nicht gut, aber das Gehirn selbst hat eine sogenannte Autoregulation. Das heißt, wenn der Blutdruck steigt oder sinkt, kann das Gehirn dementsprechend seine eigenen Gefäße auf- und zumachen, damit es immer noch genügend Nährstoffe bekommt. Was natürlich nicht gut ist, ein Sauerstoffmangel. Das kennt man, wenn man Bergsteiger ist. So ab 3.500 Meter fängt die Luft an, immer dünner zu werden und viele merken das dann, dass dann so Kopfschmerzen kommen. Wenn es noch höher geht, auf 4.500 Meter, dann kann es auch mal zu einer Schwellung im Gehirn kommen, ein Hirnödem. Das kann zwar schmerzhaft sein, wenn die Bindegewebs Anteile um das Gehirn herum gespannt werden, aber es kann da eben auch sowas wie Schwindel oder Sehstörungen oder sowas machen und das ist dann eine ungute Situation und da wird auch häufig geraten, zum einen natürlich runterzusteigen, um den Sauerstoffgehalt der Luft wieder zu erhöhen, aber eben auch genügend zu trinken, um wieder Flüssigkeit dem Körper zuzuführen. Aber prinzipiell macht ja ein Durstigkeitsgefühl keine Kopfschmerzen, genauso wenig wie ein hoher Blutdruck Kopfschmerzen macht. Das ist ja auch eine Fehlvorstellung. Wenn Sie ein Bodybuilder sind und 400 Kilogramm Beinpresse machen, dann haben diese Athleten keine Kopfschmerzen. Wenn Sie den Herrn Kipchoge oder Bekele sehen, wie die einen Marathon laufen in 2 Stunden, haben die wahrscheinlich auch einen relativ hohen Blutdruck während der Zeit, aber die haben ja keine Kopfschmerzen. Also ein hoher Blutdruck an sich macht keine Kopfschmerzen. Andersrum macht Kopfschmerzen hohen Blutdruck. Weil ein Schmerz ein sympathischer Reiz ist und das sympathische Nervensystem steigert den Blutdruck. Und das ist auch physiologisch so und auch gut, denn das ist ja eine Stressreaktion. Auf jede Stressreaktion muss mein Blutdruck steigen.
Wo ist denn Ihre Praxis beheimatet und wo findet man sie im Internet?
Die Praxis heißt Impulse Health Management auf Englisch und ist am Ehinger Tor in Ulm. Und die Internetseite heißt auch Impulse Health Management und da kann man uns anrufen oder auch eine E-Mail schreiben oder auch mal so vorbeikommen. Wir haben auch für unsere lieben Patienten immer ein Espresso oder ein Cappuccino beziehungsweise einen Tee und immer frisches und gefiltertes Wasser, meistens mit Zitronen, Orange, Ingwer oder Kurkuma oder Zimt oder sowas. Jetzt in der Winterzeit wird es eher wieder auf Zimt und Orange rauslaufen. Im Sommer war es mehr Pfefferminz und Zitrone. Also alle sind herzlich willkommen.
Was empfehlen Sie vorbeugend? Was kann man tun, damit man erst gar nicht in Gefahr gerät, Kopfschmerzen, Migräne zu bekommen?
Ja, manchmal geht das nicht. Wenn es Unfälle sind, auch beim Geburtstrauma, wenn da ein Schreikind ist oder das Kind nicht in eine Richtung blicken kann, dann sind ja schon irgendwelche biomechanischen Probleme an der Halswirbelsäule vorhanden. Aber wenn ansonsten nichts war, würde ich versuchen, und das wird wahrscheinlich nicht jedem Elternteil gefallen, aber dieses Handy benutzen, wo ich ja prinzipiell, ich bin nicht prinzipiell gegen Technologie, aber diese Stellung der Halswirbelsäule macht die Kinder auf Dauer krank. Das kann ich, glaube ich, ohne zu zögern sagen. Und wenn man erstmal ein Kind hat, das dann Kopfschmerzen, Migräne, Kieferprobleme, Sehstörungen, Verdauungsprobleme und Blähungen und oder andere Probleme mit sich bringt und das schon als 5- oder 6-Jähriger, ich glaube, das möchte man nicht für sein Kind. Und deswegen alles, was die natürliche Biomechanik der Wirbelsäule unterstützt und fördert, das würde ich machen. Alles, was es zerstört, würde ich prinzipiell lassen. Das heißt Sport und Bewegung, guter Tiefschlaf, gesunde Ernährung, das, was jeder Mensch eigentlich von Haus aus schon weiß, aber nicht macht. Und wer dann das Gefühl hat, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt, der ist herzlich eingeladen, dass man da mal ein Röntgenbild macht. Und da finde ich ja in aller Regel irgendein Problem. Und dann gibt's immer einen Ansatz, das zumindest zu versuchen zu verbessern, bevor man da irgendwie Tabletten schluckt und Spritzen sich geben lässt.
Also es geht darum, die Ursachen zu bekämpfen und wirklich auch durch die Behandlung, wenn es denn notwendig ist, eben durch die Behandlung diese Ursachen zu beseitigen. Die Lebensqualität wird steigen in diesem Fall.
Unbedingt. Also das kann ich unterschreiben. Lebensqualität ist unter anderem dadurch geprägt von Beschwerdefreiheit, aber jetzt nicht nur körperlich, sondern auch die emotionale Welt spielt ja eine Rolle. Aber wenn man schon mal schmerzlos ist, ich glaube, das gefällt jedem.
Ja, damit sage ich ganz herzlichen Dank an Herrn Dr. Matthias Mayer fürs Dasein, fürs Beschreiben dieser Symptome und eben auch für den Lösungsansatz. Ich danke und danke auch unseren Zuhörern. Friedrich Hoog verabschiedet sich.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.